أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Liebe Geschwister in Islam, die sich hier zum Freitagsgebet in der Moschee gesammelt haben. Es gibt Themen unter den Muslimen, worüber leider viel falsch verstanden worden sind oder nicht richtig umgesetzt werden. Deswegen ist es Pflicht auf jedem Muslim, sei es Mann oder Frau, die religiöse Inhalte der Anbetung und der Umgang und die Glaubenslehren zu lernen. Deshalb, liebe Geschwister, sollt ihr wissen, dass der Gesandte alayhi salatu wassalam gesagt hat, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Und wem Allah Azza wa Jalla was Gutes will, so gibt er ihm einen Wissen in der Religion. Es wird gesagt, dass für den Shaitan, Teufel, sehr schwierig ist, einem Menschen, der Wissen hat, ihn zu betrügen. Oder jemand, der Wissen hat, ist schwerer dem Teufel, als jemand, der Allah anbetet ohne Wissen. Deswegen, liebe Geschwister, sagen die Gelehrten, die beste freiwillige Tat, was man lernen kann, was man tun kann, ist, dass man lernt die Religion. Warum? Weil wenn du Allah Azza wa Jalla anbeten möchtest, du brauchst Fiqh. Du brauchst das Verständnis, wie man das machen soll. Wenn du wissen willst, ob deine Gebete, deine Freitagsgebete, deine Fasten, deine Spenden, deine alle Taten angenommen werden sollen, so brauchst du Fiqh. Wenn du wissen willst, was ist erlaubt im Islam und was ist verboten im Islam, was brauchst du? Du brauchst Fiqh. Deswegen diese Wissenschaft, sich zu beschäftigen und die Grundwissen dafür zu haben, ist jedem Pflicht. Und sich dabei zu vertiefen, ist noch Fardul Kifaya. Das heißt, wenn das ein Teil der Muslime schon machen, dann brauchen die anderen das nicht mehr zu erfüllen. Aber das Grundwissen muss jeder haben. Seit 2006, nachdem ich von Saudi-Arabien zurück bin, jetzt sind 8 Jahre vergangen, und in dieser 8 Jahre in der Dawa-Tätigkeit, was die Leute in Gesprächen, in Telefonaten, durch Briefe, durch Facebook, durch verschiedene Wege uns erreichen, kommen immer dieselben Fragen. Öfters die Fragen, 90% die Fragen sind immer dieselben Fragen. Es geht entweder um Talak, um Scheidung, es geht um Eheschließungen, es geht um bestimmte Wudu-Regeln, bestimmte Sachen in der Ibadah. Deswegen habe ich überlegt, in dieser Freitagspredigt, alles was ein Muslim braucht, in der Anbetung durchzugehen, wie die Gelehrten in ihren Fiqh-Büchern gegangen sind, und dass das inshallah zum Nutzen wird. Denn nicht jeden Bruder kann ich sitzen einzeln und mit ihm aufklären, was für ihn Pflicht sind, was er zu achten hat in seinen Anbetungen, was ist gültig, was ist ungültig, wie muss er diese Sachen tun. Deswegen hoffe ich und bitte ich Allah Azza wa Jalla, durch diese Aufklärung jetzt, dass die Brüder, wenn sie das Falsches haben oder die Geschwister, es nicht richtig gemacht haben, dass sie danach das richtig machen sollen. Das Erste ist, liebe Geschwister, was jeder Muslim wissen muss, ist das Urteil über das Geschirr oder über die Gefäße und über die Sache, wie man eine Unreinheit aufheben kann. Ihr müsst wissen, dass der Muslim darf nur Besteck, Geschirr, Gefäße benutzen, was rein ist. Das heißt, alles was unrein ist, was Kontakt hat mit Schweinefleisch oder mit Hund oder mit anderen unreinen Substanzen, darf der Muslim nicht benutzen. Weder für seine Wudu, noch beim Essen und noch Trinken. Und der Besteck oder die Gefäße von Nichtmuslimen ist für uns verboten, es sei denn, es wurde gewaschen und ist sauber oder neu, dann darf man das benutzen. Und man darf nicht für das Anbetung noch beim Essen und Trinken von Gold und Silber essen. Und derjenige, der das tut, sagt a.s.w., er wird in seinem Bauch das Höllenfeuer brodeln lassen. Deswegen der Muslim muss diese Sachen wissen und von diesen Gold- und Silberbesteck und Gefäße fernbleiben. Das eine andere Sache ist das Entfernen von Unreinheit. Diese Najasa, der Muslim darf nicht absichtlich auf eine lange Zeit seine Unreinheit behalten, sondern versucht so schnell wie möglich die Unreinheit aufzuheben, sei es auf seine Haut oder auf seiner Kleidung oder auf seinem Gebetsplatz oder in seinem Haus, darf er nicht Najase behalten. Warum? Weil wenn er das nicht so schnell wie möglich wegräumt, er kann das vergessen und dann ist Gebetszeit und er betet und er ist in einem unreinen Zustand oder auf seinem Kleidung sind unreine Zustände. Deswegen, liebe Geschwister, was auch wieder wichtig ist, was jeder wissen muss, ist das Berühren von Koran und Kerim. Das Berühren von Koran und Kerim, sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah, dass die vier Rechtsschulen haben das Bedingung gestellt, dass man Wudu haben muss, diese Abdest oder rituelle Reinwaschung, kleine Teilwaschung, dass man es haben muss. Und richtig ist, was die anderen Ahlul Ilm, die Gelehrten sagen, man braucht keinen reinen Zustand, wenn man den Koran und Kerim berühren muss. Egal, ob er in einem reinen Zustand ist oder unreinem Zustand ist, egal, ob die Frau Blutung hat, darf das Koran und Kerim berühren und das ist die richtige Meinung. Aber empfohlen ist natürlich, dass man immer den Koran in reinem Zustand berühren sollte und anfassen sollte. Und dann, liebe Geschwister, solltet ihr wissen, auch andere religiösen Bücher braucht man nicht Wudu zu haben, das heißt Tafsirbücher, Hadithbücher zu berühren, braucht man keine rituelle Waschung, sondern es reicht, dass man das anfasst, egal ob man in reinem Zustand ist oder in einem unreinen Zustand ist, ist das erlaubt. Dann wieder, was jeder Muslim wissen sollte von den Fundamenten der Religion in der Reinheit, ist diese Sunan al-Fitra. Und Sunan al-Fitra ist gemeint, deine äußerliche Charaktereigenschaften. Jeder Mensch hat im Gesicht, am Körper bestimmte Sachen, Eigenschaften, wie zum Beispiel Haare, Fingernägel und so weiter. Und diese Eigenschaften soll man für Allah verschönern. Denn Allah azza wa jalla blickt zu dem Diener und soll dem Diener in einem reinen, sauberen Zustand sehen. Deswegen, der Muslim schneidet seine Fingernägel, kürzt seine Schnurrbart, entfernt die Achselhaare, rasiert die Schamhaare und versucht ständig sauber zu sein und mindestens einmal in der Woche oder wöchentlich erwäscht sich. Und speziell, wenn es Freitag ist, dann erwäscht sich für das Freitagsgebet. Und derjenige, der seine Fingernägel, Schamhaare, Achselhaare länger als 40 Tage lange wachsen lässt, weil es gibt unwissende Menschen von Frauen und von Männern, die leider ihre Fingernägel oder ihre Schamhaare länger wachsen lassen als diese Frist, dann haben sie eine große Sünde begangen und müssen Reue machen und müssen diese Stellen sofort kürzen. Und die Schnurrbart zu rasieren oder kürzen ist auch von der Religion, ist Pflicht. Deswegen gehört es nicht von Männlichkeit, dass man seine Schnurrbart wechseln lässt. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der nicht von seinem Schnurrbart nimmt, wie beim Müsnet von Imam Ahmed, verleist er minna, so gehört er nicht zu uns. Das heißt, ein Muslim sagt, die Männlichkeit wird nicht gemessen, was die Jahiliyyah, die Unwissenden reden, sondern der beste Mann war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der beste, der die Männlichkeit und die Tapferkeit besaß und war vollständig in der Männlichkeit, ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in seiner Männlichkeit folgen wir. Und derjenige, der den Schnurrbart nicht kürzt und nicht von dem Schnurrbart wegnimmt und lässt, dass das bis in seinen Mund über seinen Lippen ist, erlaubt, der hat die Männlichkeit gar nicht verstanden und soll nicht damit stolz sein, denn das ist eine Eigenschaft der Nichtmuslime und Eigenschaft von Unwissenheit über den Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann wieder, liebe Geschwister, was wichtig ist, was wir lernen sollten, ist über die Blähungen. Wenn jemand hat Blähungen, er braucht nicht dafür in die WC zu gehen und diese Stellen zu waschen. Denn es ist verbreitet unter den unwissenden Leuten, wenn man Blähungen hat, dass er geht in die Toilette und dann wäscht er diese Stellen. Wenn jemand Blähungen bekommen hat, das bedeutet, er hat kein Wudu und muss nur seine Wudu erneuern. Aber er muss nicht in die Toilette gehen und diese Stellen auch waschen. Dann wieder, liebe Geschwister, während der Wudu nehmen, am Anfang ist es Pflicht und nach einigen Rechtsschulen Sunnah, dass man sagen soll Bismillah. Und wenn man das vergessen hat am Anfang, dann ist es erlaubt, während der Wudu Bismillah zu sagen. Aber wenn der Wudu fertig ist und dann es dir später eingefallen ist, dass du nicht gesagt hast am Anfang Bismillah, im Namen Allahs beginne ich mich zu waschen, die rituelle Teilwaschung zu durchziehen, dann brauchst du nicht am Ende das zu sagen, sondern man ist es Pflicht, verpflichtet, am Anfang zu sagen. Und wenn es während der Wudu einfällt, dann sagt er das während der Wudu, aber nicht am Ende. Dann wieder, liebe Geschwister im Islam, das Thema Schlaf. Derjenige, der eingeschlafen hat, egal im Freitagspredigt oder im normalen Zuständen, sobald er eingeschlafen hat, dann hat er keinen Wudu und er muss gehen und muss seinen Wudu holen. Gibt es Hadithe darüber, sobald das Auge sich schließt, dann öffnet sich die Öffnung hinten und lockert sich die Muskeln und dann kommen Blähungen raus, was man dann nicht mehr kontrollieren kann und somit hat man keinen Wudu. Deswegen sollte man, wenn man in der Moschee müde wird, aufstehen. So hat Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Aber die Augen schließen und weiter sitzen bleiben, ist nicht der Weg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und man sollte sich nicht schämen, um die Sunna zu praktizieren. Schämen sollte man sich, wenn man weiß die Sunna und man macht es nicht. Schämen sollte man sich, dass man nicht kennt den Weg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, der Weg der Gesandten ist immer der beste, der vernünftigste und das auch am Ende dich glücklich machen wird, im Diesseits und im Jenseits. Dann wieder eine andere Sache, worüber jeder Muslim wissen sollte, ist das Streichen über die Strümpfe. Egal ob das aus Leder ist, oder egal ob das wasserdicht ist oder wasserundicht ist, egal ob das Socken sind oder Schuhe sind, gibt es keinen Unterschied. Ein Muslim darf über alles, was auf seinen Füßen angezogen ist, sei es Bandagen, sei es andere Sachen, er kann da drauf seine Hand streichen, mit der Bedingung, dass er vorher seine Wudu genommen hat, dass diese Sache, was er angezogen hat, reine Sachen sind, das heißt, es ist keine Schweineleder oder es sind nicht drauf Spuren von Urin oder Stuhlgang. Und nachdem er das angezogen hat, in reinem Zustand, und er verliert sein Wudu, ab dem Moment, wenn er sich neu wäscht und Wudu macht, braucht er nicht mehr seine Schuhe oder seine Strümpfe auszuziehen, sondern kann da drauf streichen. Und wenn er das gestrichen hat, hat die Gültigkeit 24 Stunden. Das heißt, bis zum nächsten Tag 24 Stunden kann er jedes Mal, wenn er Wudu macht, da drauf streichen. Und wenn er Reisender ist und kein Einheimischer, dann gilt das 72 Stunden, das heißt 3 Tage, 3 Nächte, kann er sich darüber Strümpfe ausziehen. Und Ibn Taymiyyah sagt, also drüber streichen, und Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, rahimahullah, sagt, derjenige, der seine Strümpfe auszieht, obwohl noch diese Zeit erlaubt war, ist seine Wudu nicht ungültig geworden. Es gibt keinen klaren, deutlichen Beweis von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, noch von dem Sahabe, von den Gefährten, die gesagt haben, das Wudu ist ungültig, wenn man das Lederstrumpf oder andere Socken oder Schuhe ausgezogen hat. Das heißt, die Dinge, was den Wudu ungültig machen, diese Dinge machen auch, liebe Geschwister im Islam, den Streichen über den Socken auch ungültig. Dann wieder, liebe Geschwister, was wichtig ist, was jeder Muslim wissen muss, ist das Berühren des Gliedes. Wenn man sein eigenes Glied berührt hat, ist das Wudu ungültig oder nicht gültig? Und viele wissen das nicht und philosophieren und machen Dinge, was nicht nach Sunna ist. Richtig ist wieder, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah gesagt hat, wenn es berührt worden ist mit Shahwa, mit Gelüsten, dann ist deine Wudu ungültig, aber beim Abtrocknen, nach dem Duschen oder beim Anziehen, wenn seine Hand an seinem Glied gekommen ist, dann muss er nicht seine Wudu erneuern und sein Wudu ist immer noch gültig. Eine andere Sache ist das Berühren der Frau. Wenn man seine Ehefrau berührt hat, ist das Wudu gültig oder nicht gültig. Auch wenn großer Streit zwischen den hanefitischen Rechtsschulen und schafiitischen Rechtsschulen existiert, ist die Sache eigentlich deutlich, dass die Frau, egal ob man mit Gelüst sie angefasst hat oder ohne Gelüst angefasst hat, das Wudu wird nicht ungültig. Wudu wird erst ungültig, wenn Lusttropfen rauskommen, wie das Wedi oder Mesi rauskommt oder Sperma rauskommt. Erst dann ist das Wudu ungültig. Aber durch Berühren, Anfassen der Frau, die Hand berühren oder ihr Gesicht berühren, führt nicht dazu, dass das Wudu ungültig wird. Eine andere Sache, liebe Geschwister, was viele Muslime nicht wissen, ist das Blutspenden. Es ist erlaubt, den Muslimen Blut zu spenden, aber die dürfen dafür kein Geld nehmen. Denn alayhi salatu wassalam, wie in Sahih al-Bukhari überliefert worden ist, hat das Geld nehmen für das Blutspenden verboten und man darf seinen muslimischen Brüdern und Schwestern von seinem Blut geben, wenn sie es brauchen. Und eine andere Sache ist, liebe Geschwister, es ist nicht erlaubt, den Muslimen mit unreinen Dingen sich zu behandeln. Denn Allah Azza wa Jalla hat nicht die Schifa, die Heilung in Sachen gegeben für diese Nation, was unrein ist. Das heißt, man kann nicht sagen, ich habe Kummer, ich habe Schmerzen, ich werde mich behandeln mit Alkohol, mit Schwein und mit unreinen Dingen. Sondern all das ist uns verboten. Deswegen ein Muslim, wenn er sich behandeln lässt, darf er sich nicht mit unreinen Dingen behandeln. Außer es ist in einem lebensgefährlichen Situation. Das heißt, ihm steht nur noch der Tod oder diese Behandlung üblich, was von den gelehrten Fachleuten, von Medizinern, muslimischen auch, als angeboten wird, dass nur noch diese Lösung ist. In diesen Fällen gibt es Ausnahme. Aber eine Ausnahme wird im Islam niemals zum Allgemeinfall. Im Allgemeinen ist das Behandeln mit unreinen Dingen, liebe Geschwister im Islam, verboten und davor müssen wir uns achten und dürfen nicht irgendein Medikament nehmen, was unrein ist, sondern wir müssen immer überprüfen, ob das rein ist. Eine andere Sache ist, wie macht man Ghusl, diese Ganzkörperwaschung. Denn es ist manchmal Pflicht, Ganzkörperwaschung zu machen, wie zum Beispiel, wenn man feuchte Träume hat und man steht morgens auf und die Unterwäsche ist nass oder man hatte Geschlechtsverkehr oder man will zum Freitagsgebet kommen und will sich dann waschen, was einige Gelehrte sagen, dass das Pflicht ist, sich zu waschen. Al-Muhim, wie man das machen soll, bevor man sich ganz körperlich wascht, ist es Sunnah, dass man die unreinen Stellen waschen soll. Das heißt, bevor du Ghusl nimmst, du wäschst deine unreinen Stellen, was zwischen den Beinen vorne und hinten ist, dass du diese unreinen Stellen wischst und dafür auch Shampoo benutzt oder Seife benutzt oder reinigende Mittel dafür benutzen kannst. Und dann wäscht man seine Hände und danach, nachdem man die Absicht eingegangen ist, sagt man Bismillah. Und nimmt, wie man das Wudu macht. Das heißt, erstmal Wasser ins Mund, dann die Nase, dann Gesicht, dann die Arme, dann den Kopf und dann den ganzen Körper. Das ist das Ghusl und das muss jeder Muslim wissen. Es kann nicht sein, jemand ist Muslim und er weiß immer noch nicht, wie man Ghusl macht. Und er weiß nicht die Zeiten, wann es Pflicht ist und wann es empfohlen ist. Er weiß das nicht. Dann wieder, liebe Geschwister in Islam, das nächste Punkt ist, wenn man sieht auf seinem Kleidung oder auf seinem Haut, dass man hat unreine Substanz und man weiß nicht, woher das kommt, wann das war. Das heißt, dann muss man nicht die Gebete nachholen. Sobald du siehst, du hast an deinem Kleidung eine unreine Stelle und du weißt nicht, woher das gekommen ist, ob das beim Sitzen passiert ist oder wo du gelaufen bist, dort berührt hat oder so. In dem Moment, wo du das weißt, sollst du das aufheben, bereinigen. Aber du musst nicht die Gebete nachbeholen. Aber wenn jemand aufsteht und er weiß, er hat Sperma und er hatte feuchte Träume, dann er muss natürlich erst Ghusl machen, damit er die Gebete verrichtet. Er kann nicht erst Gebete verrichten und dann sagen, oh, ich muss ja noch Ghusl machen, weil ich hatte feuchte Träume und ist Sperma rausgekommen und so weiter. Das heißt, der Muslim, liebe Geschwister, wenn er weiß seine Religion und den Weg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam in der Anbetung, dann kann er auch erhoffen, dass bei Allah Azza wa Jalla das angenommen wird. Und wenn er das nicht weiß, dann ist das keine Anbetung und er wird sogar bestraft und zur Rechenschaft gezogen, warum er nicht den Weg des Gesandten gefolgt hat. Und er kann nicht sagen, ich wusste das nicht, weil wenn er sagt, ist eine Ausrede, wenn man sagt, ich habe das nicht gelernt, ich wusste das nicht, ich bin Jahil, ich bin Unwissender, er kann das am jüngsten Tag sagen, aber Allah wird sagen, warum hast du deine Unwissenheit nicht aufgehoben? Du hattest auch keinen Beruf, aber dann du hast gelernt. Du hast Ausbildung gemacht, du hast gelernt, wie man Bewerbung schreibt, du hast gelernt, wie man arbeitet, du hast gelernt, wie man Auto repariert, wie man Flugzeug fährt, du hast gelernt, wie man Geld verdient und du hast gelernt, wie man einkauft, du hast gelernt, wie man Computer arbeitet, du hast gelernt, wie man mit Smartphone bedient und du hast nicht gelernt, wie man sich reinigen soll, wie man sich sauber halten soll. Und für diese Unwissenheit, was man geblieben ist und sich nicht bemüht hat, wird der Diener bestraft. Möge Allah Azza wa Jalla uns von den Dienern machen, die den Religion verstanden haben und sich vertieft haben in der Religion und in bester Art und Weise dem Gesandten alayhi salatu wassalam gefolgt haben. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Liebe Geschwister im Islam, was sich die Fragen an uns vermehrt und immer ständig gefragt wird, wie ist es, wenn man in einer Moschee ist, und jemand betet Nafile und er hat noch kein Fars gebetet, oder andersrum, er hat schon Fars gebetet, aber nicht Nafile gebetet und die anderen beten Fars, kann er sich anschließen? Darf man unterschiedliche Absichten im Gebet sein? Darf ein Reisender hinter einem Einheimischen beten oder ein Einheimischer hinter einem Reisenden? Wir sagen, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah gesagt hat, alle diese Varianten sind erlaubt. Erlaubt ist nicht, dass man getrennt betet, sondern wenn man in der Moschee ist und du weißt, da ist eine Jama'a, dann darfst du dich da anschließen, sogar musst du dich anschließen. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt kein Gebet hinter einer Reihe. Das heißt, es gibt kein Gebet separaten, dass man selber betet und da vorne, die Leute haben sich schon angeschlossen. Das heißt zum Beispiel, du kommst zum Fajr-Gebet und die Reihe steht schon zum Pflichtgebet vom Fajr und du hast noch nicht die Sunnah-Ratibah vom Fajr gebetet, dann sagst du nicht, ich bete erst die Sunnah-Ratibah und dann werde ich mich anschließen, sondern du musst dich zum Pflichtgebet anschließen. Das heißt, wenn Pflichtgebet verrichtet wird, da gibt es keine Nafile-Gebete. Aber wenn du schon woanders gebetet hattest und du kommst und die Jama'a hier betet, dann du darfst dich mit denen anschließen. Auch wenn du schon eine Pflicht gebetet hast, mit der Absicht was? Als Nafile, freiwillige Gebet. Denn der Muslim soll sich zu Allah Azza wa Jalla näher kommen, indem er Allahs Pflichten festhält und freiwillige Taten vermehrt. Und einer der besten freiwilligen Taten ist, so viel wie möglich freiwillig zu beten. Deswegen der Gesandte ist in der Mitte der Nacht aufgestanden, am Anfang der Nacht aufgestanden, am Ende Teil des Nachtes aufgestanden und hat seine Gebete verrichtet. Am Tag hat er seine Gebete von Sunnah Ratiba sogar nachgeholt oder das Witr, was er in der Nacht nicht beten konnte, hat er am Tag mit geraden Zahlgebetseinheiten verrichtet. Deswegen, man betet, egal welchen Absicht hat. Der eine betet Zuhr und der andere betet Asr, aber beten zusammen und nicht getrennt. Das heißt, unterschiedliche Absichten in einem Gebet schadet nicht, ist erlaubt. Nur was wichtig ist, wenn jemand ist Musafir und der ist Imam und die anderen sind Einheimische, so müssen die Einheimische zum vier Gebetseinheit vervollständigen, nicht dass sie mit ihm das Gebet beenden. Und wenn jemand ein Reisender ist und er betet hinter einem Einheimischen und er kommt später rein, dann muss er auch sein Gebet, wie heißt das, vervollständigen. Dann von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, wurde berichtet, dass von der Sunna des Gesandten ist, wenn ein Reisender später ins Gebet kommt, dass er sein Gebet vervollständigt, wie der Imam. Das heißt, der Imam betet vier, er ist zum dritten Rekka gekommen, er hat schon mit Imam zwei gebetet, er beendet nicht sein Gebet, sondern er vervollständigt das Gebet noch zwei, indem er das selber betet. Dann wieder, liebe Geschwister, was wichtig ist, speziell hier in diesem Land, was viele Muslime nicht wissen, wenn jemand gestorben ist. Wenn jemand gestorben ist, seine Leiche wird im Aufbewahrungsraum, im Kühlschrank aufgehalten. Und es ist nicht vom Sunnah, sondern ist eine Munker, sogar eine große Sünde, dass es ohne Grund die Leiche gewartet wird. Das heißt, man muss sich beeilen. Der Gesandte hat uns das Pflicht gemacht, weil für den Toten ist es Unrecht, was Allah ihm versprochen hat, dass er wird verzögert und aufgehalten und nicht begraben. Und es ist auch Unrecht, dass Allah ihm versprochen hat, die Strafe, weil er das verdient, dass er noch aufgehalten wird. Deswegen sagt Imam Ahmed bin Hanbal rahimahullah, dass man soll sich beeilen in drei Sachen. Erstens bei der Waschung, bei der Leichentucheinwicklung, bei der Gebet, bei der Bestattung und wenn er Schulden hat. Wenn dieser Tote Schulden hat, dann soll es von seinem Erbe sofort abgezogen werden und an den Gläubigern zurückbezahlt werden. Und wenn er nicht selber den Besitz hat, dann sollten seine Verwandtschaft oder seine Söhne, seine Kinder oder die Muslime seine Schulden zahlen, damit er wegen seiner Schulden nicht vor Allah Azza wa Jalla in Schwierigkeiten gelangt. Deshalb, liebe Geschwister, ist es empfohlen und der Weg des Gesandten, so schnell wie möglich den Toten zu begraben zu lassen. Es gibt Leute, die sagen, ich warte noch, dass mein Sohn kommt. Wann kommt er? Ja, in 7 Tagen. Und 7 Tage bleibt die Leiche im Kühlschrank. Das ist nicht vom Weg des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Sogar ist eine große Sünde und das müsst ihr wissen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man das den Toten ankündigt. Das heißt, dass man sagt, heute ist mein Bruder gestorben oder das ankündigt, ist nicht schlimm, ist erlaubt. Verboten ist, dass man eine Ankündigung macht, wie die Unwissenden in der Islam, vorislamischen Zeit. Sie sind auf die Straßen gegangen, im Stadtgebiet haben sie geschrien und geweint, ihre Kleider zerrissen, wie einige Sekten das auch machen bei den Tages der Todeserinnerung von Hussein, wie sie dann übertreiben und sich wie Tiere verhalten. All das ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Sondern man kann sagen, mein Vater ist gestorben, mein Bruder ist gestorben. Man kann das ankündigen, ohne dabei zu übertreiben oder Verschwendungen zu machen, wie wir sehen in den Zeitungen, und wird dann Texte geschrieben und wird der Tod Tazkiya gemacht, empfohlen und Sachen bereinigt, was nur Allah Azza wa Jalla weiß. Deswegen sollte man auf diese Sachen aufpassen. Möge Allah Azza wa Jalla uns das richtige Wissen geben und mit dem richtigen Wissen umsetzen lassen. Uns die Wahrheit sehen lassen und den Wahrheit befolgen lassen. Und möge Allah Azza wa Jalla uns jedem das Falsche als falsch sehen zu lassen und von dem Falschen sich auch zu entfernen. Und zum Abschluss berichtet Allah Azza wa Jalla über sich selber, indem er sagt, dass er und seine Engel dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Segen erwähnen. Und so hat Allah Azza wa Jalla den Gläubigen Pflicht gemacht, dass sie sollen dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Segen erwähnen. Der Erhabene Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashara. Der mich einmal erwähnt, so wird Allah Azza wa Jalla ihn mit Segen zehnmal bei sich erwähnen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة